Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich über jeden, der heute gekommen ist hier zu diesem Gottesdienst. Es ist immer ein bisschen Überwindung, Sonntagmorgens aus dem Bett, aus dem warmen Bett in einen kalten Frühlingsmorgen und dann in Gottesdienst kommen, um Gottes Wort zu hören, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen. Aber ihr seid da und darüber freue ich mich. Ja, schon viele Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde, haben die Propheten des Alten Testamentes die Geburt des Messias vorhergesagt. Die Geburt eines Retters für Israel. Und als dann Jesus geboren wurde, wäre es angemessen gewesen, wenn er in der Hauptstadt von Israel zur Welt gekommen wäre, also in Jerusalem. Und in einen Königspalast, wie sich das für den Retter Israels gebührt. Und die Weisen aus dem Morgenland, die aus der Gegend des heutigen Irak kamen und dem Stern gefolgt sind bis nach Jerusalem, haben ihn auch dort gesucht, in Jerusalem, der Hauptstadt, und sind zum Königspalast gegangen, haben gefragt, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Aber er war nicht dort. Er wurde nicht in Jerusalem geboren und nicht in einem Königspalast, sondern in einem kleinen Dorf namens Bethlehem und in einem Stall, nicht ein gescheites Haus. Warum? Was meint ihr, warum ist Jesus in Bethlehem geboren worden und in einem Stall und nicht im Königspalast? Jetzt seid ihr dran.
Die Verheißung aus dem Alten Testament. Du Bethlehem.
Ja.
Kann ich jetzt nicht sagen, aber die Verheißung steht im Alten.
Das stimmt. Gibt es vielleicht noch andere Antworten, andere Ideen?
Ja, ich weiß, wie der Text, der Thema der Predigt heißt. Er wollte den Menschen näher sein wie den Herrschenden vielleicht.
Könnte auch damit was zu tun haben, ja. Nehmen wir es mal als Tatsache hin. Jesus wurde in einem Stall geboren und nicht in einem Königspalast. Als später Jesus dann ein erwachsener Mann war, ist er durch Israel gezogen, von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt und hat gepredigt und hat das Reich Gottes verkündet, hat Menschen erzählt, wie funktioniert das Reich Gottes, was will Gott, was will er nicht. Er hat Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben und den Menschen gezeigt, ja, so handelt Gott, so ist Gott. Und die Menschen haben ihn bewundert und haben sich gefragt, wer ist der eigentlich? Ja, ist das ein neuer Prophet oder ist einer der alten Propheten wieder auferstanden? Sie wussten es nicht genau. Und die Frage jetzt an euch nochmal, wie hat Jesus eigentlich sich selbst bezeichnet? Also was hat er von selbst gesagt, wenn er gefragt wurde, wer bist du? Der Menschensohn, richtig, ja. Der Menschensohn, hat er gesagt. Ein bisschen komische Bezeichnung, Menschensohn, Sohn des Menschen. Wir sehen das auch in einem biblischen, lest ihn mal vor, Matthäus 8, Vers 19. Ein Mann kam zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er seinen Kopf hinlege. Jesus hätte ja auch sagen können, ich bin Gottes Sohn. War er ja auch, zu Recht. Er hätte sagen können, ich bin der Messias. Oder er hätte sagen können, ich bin der Retter Israels. Er hat es nicht getan. Was meint ihr, warum hat er sich Menschensohn genannt? Der Menschheit dienen, ja. Genau.
Der noch nicht verherrlicht war durch seinen Kreuzestod.
Auch das?
Hätte er Gottes Sohn gesagt, wäre er gleich umgebracht.
Das hätte auch passieren können.
Aber ich meine, auch der Menschensohn wird irgendwo im Alten Testament schon erwähnt. Ich denke, das war schon ein bisschen für Jesus Hinweis. Er ist wirklich.
Ja.
Vielleicht auch zu uns betonen, dass er ganz Mensch war, nicht irgend so was zwischendrin.
Mhm. Ja, Ich denke, Gott hätte ja auch einen Engel schicken können vom Himmel, vielleicht den Engel Gabriel oder einer der ganz großen Engel, um das Evangelium zu verkünden, der dann so 3 Meter schwebend über der Erde die Wahrheit Gottes den Menschen gesagt hätte und hätte sie schnell dazu führen können, Gott anzubeten, weil ein Engel, ja. Und wenn der dann noch die Bösen gleich bestraft hätte, dass entsprechend sofort tot umfallen, ruckzuck wäre die Welt bekehrt gewesen. Ja. Das hätte nicht lange gedauert. Ja, ich glaube, Gott wollte uns Menschen nahe kommen. Ja, er wollte nahe kommen, hat dazu einen ganz seltsamen Weg gewählt. Er hat einen Teil von sich sozusagen zu Mensch werden lassen und als Baby auf die Welt geschickt, um uns Menschen, wir würden heute sagen, auf Augenhöhe zu begegnen vielleicht. Ja. Und manchen Menschen ist er sogar unterhalb der Augenhöhe begegnet. Es ist ein Wunder, dass wir nicht so recht fassen können, aber dieser Gott, der Mensch wurde, das ist Jesus, an den wir glauben. Jesus hat im Himmel sozusagen seine königlichen Kleider ausgezogen, hat sie an den Nagel gehängt und hat die Arbeitsklamotten eines Zimmermanns angezogen, ja, und ist in dieser Gestalt auf die Erde gekommen. Warum? Ja? Warum hat Jesus Leprakranke berührt, mit dem, die man nicht berühren durfte? Ja? Warum hat Jesus mit verhassten Steuereintreibern zusammen zu Abend gegessen? Warum hat Jesus mit einer stadtbekannten Prostituierten sich die Füße küssen lassen, die als Sünderin bekannt war? Warum hat Jesus sich auslachen lassen, auch auspeitschen und schließlich ans Kreuz nageln lassen? Und die Antwort auf diese vielen Warum ist eigentlich nur möglich, wenn man die Liebe Gottes annähernd versucht zu begreifen. Und die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, Axel hat es vorgelesen vorhin, so sehr hat Gott die Welt, also die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Den Satz solltet ihr auswendig lernen. Wer ihn noch nicht kann, sollte ihn auswendig lernen. Einer der ganz, ganz wichtigen Bibelverse. Vor was will Gott uns retten? Ja, da steht da, dass wir gerettet werden. Vor was will Gott uns retten? Ja, vor dem ewigen Tod will er uns retten, vor der Hölle und davor, dass wir eines Tages nach dem Tod ja in Ewigkeit verloren sein werden. Davor will Gott uns retten. Und er möchte, dass wir ewiges Leben bekommen und einmal in der wunderbaren neuen Welt mit ihm zusammen leben dürfen im Himmel und in Ewigkeit glücklich werden. Gott liebt uns Menschen, wir sind ihm wichtig und damit seine Liebe uns wirklich erreichen konnte, hat er den Abstand verringert zwischen Himmel und Erde. In Philipper 2, Vers 6, da heißt es, er, Jesus, war in allem Gott gleich, doch er hielt nicht gierig daran fest, Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Ich mache einen kleinen Sprung zu Paulus. Und er hat auch auf seine Art und Weise den Abstand verringert zwischen Menschen und sich selbst. Wir lesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 20 bis 22, da schreibt Paulus, damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an die Gebote gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Aber wenn ich bei Menschen bin, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe um sie für Christus zu gewinnen. Also Paulus hatte auch seine Art entwickelt, wie er anderen Menschen begegnet und wie er den Abstand zu anderen Menschen geringer machen kann. Er selbst war ja ein Gelehrter, ein studierter Mann, er war ein Rabbi, ein jüdischer Theologe. Er hätte ihnen auch als Theologe begegnen können, das hat er nicht gemacht. Er ist auf die Stufe der Menschen, mit denen er zu tun gegangen, hat er sich begeben. Wenn Jesus den Abstand zwischen sich und den Menschen verringert hat, dann denke ich, sollten wir auch den Abstand verringern zwischen Menschen und uns. Ja, das ist ja das Vorbild, was uns gegeben ist. Und wir lesen ja im höchsten Gebot, da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt ja nicht, du sollst deinen Fernsten lieben wie dich selbst, sondern den Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir distanziert zu anderen Menschen leben, ist es schwer, sie zu lieben und schwer, ihnen etwas vom Evangelium weiterzugeben. Wenn wir nahe bei den Menschen leben, ist das viel leichter. Und ja, die Frage, wie können wir Abstände zu Menschen verringern? Ja, welche Möglichkeiten gibt es da? Ich habe aber einige Beispiele so aufgeschrieben, es gibt noch viel, viel mehr. Und ich fange mal mit den ganz kleinen Dingen an. Der Augenblick. Wenn wir Menschen auf der Straße begegnen, fremden Menschen, ja, gehen wir oft einander vorbei, ohne uns anzuschauen. Oder der Regel, ja. Wenn ich mir ein paar Sekunden Zeit nehme und schaue den anderen an, vielleicht mit einem freundlichen Lächeln, und dann entsteht so eine Mini-Beziehung zu diesem Mensch. Die dauert vielleicht nur 3 Sekunden, aber es entsteht etwas zwischen mir und diesem Menschen, und die meisten Menschen empfinden es als angenehm, freundlich angeschaut zu werden oder überhaupt wahrgenommen zu werden. Das Gespräch. Es gibt 1000 kleine positive Dinge, über die ich mit einem anderen Menschen ins Gespräch kommen kann. Das schöne Frühlingswetter, Blumen im Garten, mein Haustier, ja, das neue Kleid der Nachbarin, kann ich ein Kompliment machen. Und so gibt es viele, viele Dinge, um einen Smalltalk zu beginnen. Und auch das schafft so eine kleine Mini-Beziehung zu einem anderen Menschen. Und manchmal ergibt sich vielleicht auch ein tieferes Gespräch daraus oder man lernt sich kennen und die Gespräche finden öfter statt. Telefonieren ist auch ein Beispiel. Jemanden anrufen, von dem ich schon länger nichts gehört habe, ihn fragen, wie es ihm geht, von mir erzählen, einfach mal anrufen, ohne etwas von dem anderen zu wollen. Ja, einfach mal so, da freut er sich meistens. Und ja, wenn der andere dann erzählt von seinem Leben, kann ich da auch ein bisschen Anteil haben. Ja? Manche haben Not in ihrem Leben, die ich am Telefon erfahre, und ich kann vielleicht fragen, ja, soll ich für dich beten? Kann ich etwas für dich tun? Schreiben ist auch ein Beispiel. Ja? Eine Nachricht schreibt man jemanden, zu dem ich lange keinen Kontakt hatte. Vielleicht eine WhatsApp oder eine E-Mail oder einen Brief. Ja? Und wenn der andere antwortet, entsteht auch eine kleine Beziehung. Und vielleicht wird daraus eine Einladung. Man besucht sich gegenseitig. Und Gastfreundschaft wirkt manchmal Wunder zwischen Menschen. Oder andere Menschen besuchen. Schon viele Jahre her habe ich mal eine Frau getroffen und kam mit ihr ins Gespräch. Und dann habe ich sie gefragt, also sie war Christin, habe ich gefragt, wie bist du zum Glauben gekommen an Jesus? Hat sie mir gesagt, ja, ich wurde schwer krank, ich habe Krebs bekommen und lag im Krankenhaus und hat mich eine Frau aus dem Dorf besucht. Und sie kam jeden Tag zu mir ins Krankenhaus, hat gefragt, wie es mir geht, hat mit mir gebetet. Und durch diese Besuche bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Und was mich da hängen geblieben ist, war der Satz, diese Frau kam jeden Tag zu mir ins Krankenhaus. Da gab es eine Frau, die hat sich die Zeit genommen, jeden Tag über eine Woche, vielleicht 2 Wochen, diese Frau im Krankenhaus zu besuchen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass diese kranke Frau zu Jesus gefunden hat. Kostet natürlich viel Zeit, muss man es auch sehen, ja? Braucht viel Zeit. Und wenn man so etwas macht, muss man andere Dinge auch sein lassen. Man kann ja die Zeit nicht verdoppeln. Also, aber achtet auf das, was der Heilige Geist euch zeigt. Und Ein anderer Punkt ist auch, dass man so oft ein bisschen auf die Zufälle achtet. Es gibt manchmal Zufälle im Leben, die vielleicht dann doch keine sind. Ja? Bei mir in der BASF kam ein anderer Mitarbeiter, der nicht bei mir arbeitet, zu uns ins Labor und hat angefragt, ob er eine spezielle Apparatur benutzen kann, die er für seine Sachen braucht. Ja, mach mal so ungefähr. Und dann hat er seine Sachen da gemacht, kam öfters ins Labor und dann sagt er mir mal, Herr Keller, ich kenne Sie. Ich sage, okay. Oder ich kenne Sie von früher. Und dann, okay, ich kannte ihn eigentlich nicht. Ja. Und dann kam ein bisschen ins Gespräch und er sagte, ja, er kennt mich und er ist ein ehemaliger Arbeitskollege von Helmut Kullmann, ja, der Peter Stengel. Und dann, irgendwie kannte er mich, ich habe es wieder vergessen, wie auch immer. Ja. Und verging eine Zeit und dann später haben wir uns beim Kaffee getroffen wieder. Und dann kam das Gespräch und hat er auf einmal erzählt von seiner Not, die er hat, weil seine Frau an Covid erkrankt war und dann nicht mehr richtig auf die Beine kam, also dieses Long-Covid und richtig schwerwiegend. Und so ist auch ein Stück Beziehung entstanden über einen Zufall, ja, oder hat Gott geführt wahrscheinlich. Ja. Und letztes Beispiel, das ist gerade so, da stecke ich noch so drin, Kontakt über den Bildschirm, über den Computer. Seit einiger Zeit treffen ein paar sich von uns morgens zum Gebet, 6.30 Uhr. Und ich bin ja eigentlich kein so Freund von virtuellen Kontakten, aber ich habe gemerkt, dadurch, dass wir da fast jeden Tag zusammenkommen am Bildschirm, entsteht zwischen uns auch eine Art neue Gemeinschaft. Ja, man erfährt Dinge von dem anderen, die ich sonst nicht erfahren hätte. Man betet zusammen und nimmt Anteil am Leben des anderen. Und einfach diese Häufigkeit, ja, die lässt was Neues entstehen, so langsam zwischen uns. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Okay, das waren einige Beispiele. Wenn wir Distanz abbauen und mehr Nähe zu Menschen suchen, dann können sich Beziehungen viel besser entwickeln. Ja. Das, denke ich, habe ich euch jetzt rübergebracht. Ein wichtiger Punkt auch ist, wir dürfen nie andere Menschen als Missionsobjekte behandeln, sehen. Ja? Das würde nicht der Liebe entsprechen, die Jesus zu ihnen hat. Wir sollten andere Menschen immer als das sehen, was sie sind, als Menschen, so wie wir auch Menschen sind. Ja? Das hat Paulus auch so gemacht. Ja, ich möchte zusammenfassen. Jesus hat den Abstand zwischen Gott und uns Menschen verringert, wie ich euch gesagt habe, ja. Paulus hat einen Abstand zwischen sich und anderen Menschen verringert, ja, und wir sollten es auch so tun. Wo es geht, Abstände zwischen anderen Menschen und uns verringern. Damit Gottes Wille erfüllt wird, das ist das Ziel, denn Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit sie gerettet werden. Das möge geschehen. Amen.